Sie hören den Artikel Seekrieg während der Operation Overlord, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Seekrieg während der Operation Overlord bezeichnet die Kampfhandlungen zwischen deutschen und alliierten Seeverbänden im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte August 1944 im Bereich des Ärmelkanals. Unter dem Codenamen Operation Overlord planten die Westalliierten seit 1944 ein militärisches Unternehmen zur Gewinnung einer festen Basis in Frankreich und zur Errichtung einer weiteren Front gegen das nationalsozialistische Deutschland. Unteroperationen im Rahmen dieses Projekts erhielten eigene Codenamen. Die Operation Neptune zum Beispiel bezeichnete die eigentliche Invasion, also die Anfahrt, die Landung und die Sicherung eines Brückenkopfes an den Stränden der Normandie. Für diese Operation stellten die Alliierten eine große Flotte von Kriegsschiffen auf, die kurz vor und während der Landung die deutschen Verbände an den Stränden zermürben und deren Stellungen zerstören sollte. Außerdem sollte sie die eigentliche Invasionsflotte und später die Nachschubtransporte schützen. Beide Seiten setzten während der Seegefechte nicht nur konventionelle, sondern auch spezielle Methoden ein, wie Kleinst-U-Boote, bemannte Torpedos oder Raketen. Die großen Verluste beider Seiten waren teilweise auf natürliche Widrigkeiten wie Stürme zurückzuführen. Den Alliierten gelang es, wichtige Versorgungsstellungen wie zum Beispiel eine Pipeline unter dem Kanal oder künstliche Häfen, die sogenannten Mulberries, zu errichten und den für die Versorgung wichtigen Hafen von Cherbourg zu erobern. Durch das Zusammenspiel von Marine-, Luft- und Landstreitkräften gelang es den Alliierten, eine feste Basis in Frankreich zu etablieren und zu stabilisieren und dadurch schließlich ihr Kriegsziel einer Eroberung Deutschlands zu erreichen. Hintergrund: Ausgangssituation. Bereits vor Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 war ein Engagement auf dem europäischen Kriegsschauplatz absehbar. In der Konferenz von Washington 1941 kamen Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill überein, dass eine Landung auf dem europäischen Kontinent entweder über das Mittelmeer, von der Türkei aus auf dem Balkan oder in Westeuropa erforderlich sein würde. Man priorisierte die Konfrontation gegen die deutsche Wehrmacht gegenüber dem Krieg im Pazifik gegen Japan. Zur Entlastung der Roten Armee hatte Josef Stalin die Westalliierten zur Eröffnung einer zweiten Kriegsfront gedrängt. Auf der Konferenz von Teheran im November 1943 wurden daher Landungen in Nord- und Südfrankreich, die Operationen Overlord und Anvil, beschlossen. Im Gegensatz zu Winston Churchill, der angeblich aufgrund fehlender Transportmittel auf die Operation Anvil verzichten wollte, favorisierte Stalin die ursprünglich geplante Zangenbewegung. Die Rote Armee hatte diese Taktik schon öfter erfolgreich angewandt. Unterdessen hielten die Amerikaner eine Invasion in Südfrankreich ebenfalls für sinnvoll, da die Häfen von Toulon und Marseille gute Nachschub- und Versorgungsmöglichkeiten für die alliierten Truppen in Frankreich bieten würden. Eine Invasion in Südfrankreich, Operation Anvil, wurde verschoben und als Operation Dragoon schließlich zeitversetzt im August 1944 durchgeführt, da Churchill befürchtete, dass durch einen zeitnahen Verlauf die Kampfkraft der alliierten Streitkräfte auf zu viele Kriegsschauplätze gleichzeitig verteilt würde und dadurch den Vormarsch verlangsamen würde. Auf der Casablanca-Konferenz beschließt man in Abwesenheit Stalins die Gründung eines kombinierten Hauptquartiers, des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Die Führung der Supreme Allied Commander übernahm Dwight D. Eisenhower. Sein Stabschef wurde unter der Bezeichnung Chief of Staff to the Supreme Allied Commander, COSAC, der Lieutenant General, Generalleutnant Frederick E. Morgan, der dann die Planungen für die Operation Overlord leitete. Den Oberbefehl über die Landeeinheiten erhielt Feldmarschall Bernard Montgomery. Die Seestreitkräfte befehligte Admiral Bertrand Ramsay und die Luftstreitkräfte Air Chief Marshal, Luftmarschall Trafford Leigh Mallory. Ziel der Operation war, die Kontrolle über die Städte Caen, Bayeux, Saint-Lô und Cherbourg zu gewinnen. Strategische Lage der Kriegsgegner. Die Briten hielten vor Schottland drei Flugzeugträger, drei moderne Schlachtschiffe und 16 weitere größere Kriegsschiffe in Reserve. Zum einen, damit diese nicht in der Normandie durch Minen zerstört würden, zum anderen, damit Geleitzüge durch die Arktis sowie das Küstengebiet Großbritanniens geschützt werden konnten. Deshalb reichte das Repertoire an Schiffen, das der Royal Navy zur Verfügung stand, nicht für eine Invasion aus. Die Royal Navy zog deshalb Besatzungen von Heer, Luftwaffe und Minenlegegeschwadern ab, um höherwertige Kriegsschiffe bemannen zu können. Außerdem zog die britische Admiralität Schiffe aus dem Mittelmeerraum ab, stoppte die Verlegung von Schiffsverbänden in den Indischen Ozean und verminderte die Anzahl der Geleitschiffe für Konvois im Atlantik. Da Eisenhower und sein Stab aber weiterhin befürchteten, die Armada könnte zu klein sein, wurden Schiffsverbände der US-Marine zur Verstärkung hinzugezogen. Die Amerikaner mussten jedoch auf im Pazifik stationierte Schiffe, so auch auf alle Flugzeugträger verzichten. Doch die Lage im Pazifikkrieg ließen sich die Amerikaner vorerst auch nicht zu einer Zusicherung überreden, die von den Briten geforderte Anzahl an Landungsbooten zu schicken, obwohl die Massenproduktion von amphibischen Einheiten aufgrund des Marshall-Memorandums seit 1942 auf Hochtouren lief. Dafür war die US-Marine verantwortlich, die zwar in ihren Werften vom Kanonenboot bis zum Flugzeugträger alle Arten von Schiffen baute, aber keine Erfahrung mit Landungsbooten hatte. Zudem waren die Werften noch mit älteren Aufträgen stark belastet. Aus diesem Grund gaben sie Aufträge an kleinere Werften in das amerikanische Inland ab. Mannschaften zu finden und zu trainieren, die die Boote zur atlantischen Küste fuhren, erwies sich ebenfalls als schwierig. Schlussendlich übernahm die amerikanische Küstenwache diese Aufgabe mit schlecht ausgebildetem Personal. Nach Konflikten über die Notwendigkeit zusätzlicher amerikanischer Schiffe bei der Invasion in der Normandie entsandte der amerikanische Entscheidungsträger für die Marine, Ernest J. King, drei alte Schlachtschiffe und ein Zerstörergeschwader sowie diverse Landungsboote zur Unterstützung der Invasion nach England. Neben diesen Schiffen sollten letztendlich am 5. Juni 1944 auch 49 Kriegsschiffe mit französischen, polnischen, griechischen, niederländischen und norwegischen Besatzungen auslaufen. Die Alliierten konnten zur Unterstützung der Invasion insgesamt 7 Schlachtschiffe, 2 Monitore, 23 Kreuzer, 3 Kanonenboote, 105 Zerstörer und 1073 kleinere Kriegsschiffe zusammenziehen. Des Weiteren zogen sie 4126 Landungsschiffe und Boote, 736 Unterstützungsschiffe und Boote sowie 864 Handelsschiffe zusammen und kamen so insgesamt auf 6939 eingesetzte Schiffe. Der Stabschef der Royal Navy berichtete über die Anzahl der eingesetzten Schiffe:
It is a commonplace expression to say that an anchorage is full of ships, but in the case of East and West Solent, with an available area of approximately 22 square miles in which to anchor ships, it was literally true. On 18th of May, the Admiralty offered the Commander-in-Chief Portsmouth the services of HMS Tyne, but it was only possible to accept her because HMS Warspite was not being sent to Portsmouth till D-Day, which gave us one berth in hand.
Zu Deutsch: Es ist eine allgemeine Redewendung zu sagen, dass ein Ankerplatz voll von Schiffen sei. Aber im Fall vom Ost- und West-Solent, den Ankerplätzen der alliierten Streitkräfte an der Küste Englands, mit einem etwa 22 Quadratmeilen großen Ankergrund für die Schiffe, war es buchstäblich wahr. Am 18. Mai 1944 bot die Admiralität dem Oberbefehlshaber in Portsmouth die Unterstützung der HMS Tyne an, die jedoch nur angenommen werden konnte, weil die HMS Warspite bis zum D-Day nicht nach Portsmouth entsandt wurde, was uns einen Ankerplatz zur Verfügung stellte. Die Einsatzmöglichkeiten der deutschen Kriegsmarine gegen die alliierten Landeoperationen war begrenzt. Im Juni 1944 verfügte die Kriegsmarine über keine größeren Überwassereinheiten in den Basen in Frankreich. Die Einfahrten zum Kanal wurden zudem durch starke Kriegsschiffverbände der Alliierten geschützt, die im Übrigen auch die Lufthoheit über dem Kanal hatten. Offensichtlich hatte daher die Kriegsmarine keine Chance, die alliierten Nachschublinien über den Kanal zu unterbrechen. Gleichwohl wurden Einheiten der Kriegsmarine in dieses aus heutiger Sicht sinnlose Unterfangen geschickt. Die deutsche Kriegsmarine besaß am 6. Juni 1944 im gesamten Kanalbereich nur 5 Torpedoboote, 39 Schnellboote, von denen 5 nicht einsatzbereit waren, 163 Minensuch- und Räumboote, 57 Vorpostenboote (Fischdampfer) und 42 Artillerie-Fährprahme. Hinzu kamen 5 Zerstörer, ein Torpedoboot, 146 Minensuch- und Räumboote und 59 Vorpostenboote, die an der Atlantikküste zwischen Brest und Bayonne stationiert waren. Im Mittleren Kanal, dort wo die alliierte Invasion stattfand, verfügten sie jedoch nur über 4 Torpedoboote, 15 Schnellboote, 9 Vorpostenboote und 6 Artillerie-Fährprahme. Die Deutschen hatten eine Invasion aufgrund der kurzen Distanz eher in der Gegend von Boulogne und Calais erwartet. Der deutsche Generalfeldmarschall Erwin Rommel inspizierte 1944 die deutschen Verteidigungsanlagen des Atlantikwalls, die zu diesem Zeitpunkt teilweise schon veraltet waren, und gab mehrere Neuerungen vor Juni 1944 in Auftrag. Er hatte sich stark für den Ausbau der Strandbefestigungen und des nahen Hinterlandes mit Hindernissen und Minen eingesetzt. Einige der Bunker waren jedoch noch in der Bauphase, als die alliierten Verbände landeten. In Frankreich errichtete die Organisation Todt mit riesigem Bauaufwand und dem Einsatz tausender Zwangsarbeiter Bunkeranlagen für Geschütze schwersten Kalibers. Operation Neptune, die Unterstützung der alliierten Landung an den Stränden. Vorbereitung und Planung. Am Montag, dem 17. April 1944, begann die Royal Navy, Minen an der von den Deutschen besetzten Küste des Kanals zu legen. Von diesem Tag an wurden bis Anfang Juni etwa 6.800 Seeminen an den Häfen zwischen IJmuiden in Holland und Brest in Frankreich gelegt. Die Alliierten benutzten zum Minenlegen meist kleinere Schiffe wie etwa Motortorpedoboote. Ziel war, die Deutschen durch die Minenblockade daran zu hindern, der Operation Neptune mit Schiffen entgegenzuwirken. Im Tagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht wird dazu bemerkt, dass der Gegner erstmalig die Seine-Mündung bei Le Havre vermint hatte. Es fragte sich, ob daraus geschlossen werden durfte, dass er hier nicht zu landen beabsichtigte. Es konnte sich aber auch um Minen handeln, die nur einige Zeit aktiv bleiben und danach ungefährlich sind. Bei den Vorbereitungen auf die Normandie-Landungen wurden auch britische Chariots, bemannte Torpedos, und Kampftaucher eingesetzt, um den Meeresgrund entlang der Normandieküste nach Hindernissen abzusuchen. Am 6. Juni zerstörten britische Kampftaucher viele der Strandhindernisse, die von den Deutschen zum Stoppen der angreifenden Armee aufgestellt worden waren. Diese Chariots und Kampftaucher untersuchten das Gewässer, in dem die Invasion stattfinden sollte, inspizierten den Strand, soweit das möglich war, und beseitigten Hindernisse, weshalb den Alliierten gute Informationen zum Landungsbereich zur Verfügung standen. Am 23. Mai fing die Station X in Bletchley Park eine deutsche Marinenachricht auf, die deutsche Einheiten anwies, in der Seine-Bucht, dem alliierten Operationsgebiet, weitere Minen zu legen. Die alliierte Luftwaffe und Motortorpedoboote der Royal Navy wurden daraufhin entsandt, um die deutschen Verbände aufzuhalten und zusätzliche Minen in den Gewässern zu platzieren, was ihnen auch gelang. Die alliierte Landungsflotte war in 5 Gruppen unterteilt, die Force U, O, G, J und S, jeweils eine pro Strandabschnitt. Force U und O sollten in Dartmouth und Weymouth starten und die amerikanischen Strandsektoren anfahren. Diese 2 Gruppen waren zum Western Naval Task Force unter Konteradmiral Alan G. Kirk zusammengefasst, die zusammen mit der 1. US-Armee unter Lieutenant General Omar Bradley bei den Landungsstränden Omaha und Utah Beach operieren sollten. In der Nacht sollten die Force U, Konteradmiral Donald P. Moon mit der 4. US-Infanteriedivision sowie die Force O, Konteradmiral John L. Hall mit der 29. US-Infanteriedivision an den Stränden landen. Die Konvois für Utah und Omaha Beach bestanden insgesamt aus 16 Eingriffstruppentransportern. Die restlichen 3 Gruppen starteten von Southampton, Force G, Portsmouth, Force J, sowie von Shoreham, Force S, und sollten die britischen und kanadischen Strandsektoren anfahren. Auch sie waren zu einer übergeordneten Gruppe der Eastern Naval Task Force unter Konteradmiral Sir Philip Vian zusammengefasst, die zusammen mit der 2. Britischen Armee unter Lieutenant General Miles Dempsey an den Landungsstränden Juno, Sword und Gold Beach operieren sollte. In der Nacht sollten die Force G Commodore Sir Cyril Eustace Douglas Pennant mit der 50. Britischen Infanteriedivision, die Force J Commodore Geoffrey Oliver mit der 3. Kanadischen Infanteriedivision sowie die Force S Konteradmiral Arthur G. Talbot mit der 3. Britischen Infanteriedivision an den Stränden landen. Außerdem war vorgesehen, dass von der Themse-Mündung bei Felixstowe die Nachschubgruppe L und von Plymouth aus die Nachschubgruppe B in See stechen und gegen Abend des 6. Juni bzw. am Morgen des 7. Juni an der Normandieküste ankommen sollten. Alle Gruppen sollten zu einem Punkt Z fahren, der 13 Kilometer südöstlich der Isle of Wight lag, wo sich die Flotte in einem Kreis von 8 Kilometern Radius aufhalten sollte, den man Piccadilly Circus nannte. Von dort würden Minensucher Richtung Süden aufbrechen, um die 5 Küstenabschnitte von Minen zu sichern und zu entminen. Für die Western Task Force waren hierfür 102 alliierte Minensucher und 16 Bojenleger und für die Eastern Task Force 102 Minensucher und 27 Bojenleger zugeteilt worden. Am Morgen des 4. Juni erreichten 2 Mini-U-Boote der Alliierten die Zielgebiete von Juno und Sword Beach. Sie waren davon ausgegangen, die Invasion sei eingelaufen. Sie hatte nicht mitbekommen, dass sie wieder gestoppt worden war. Da sie sich unter Wasser und nahe der Normandieküste befanden, hatten sie auch den Funkverkehr gestoppt und empfingen so nicht die Nachrichten über die Verschiebung der Invasion. Am 5. Juni um 0.55 Uhr tauchten die beiden Boote dann auf und empfingen die Nachricht. Neben den 2 U-Booten waren auch 120 LCTs in See gestochen, die sich gegen 9 Uhr 40 Kilometer südlich der Isle of Wight befanden, dort aber noch von 2 Zerstörern gestoppt und von den neuen Befehlen in Kenntnis gesetzt wurden, woraufhin sie zurückkehrten. Admiral Sir Bertram Ramsay, der Befehlshaber der alliierten Seestreitkräfte, informierte die Seestreitkräfte vor der bevorstehenden Operation wie folgt.
Our task, in conjunction with the merchant navies of the United Nations and supported by the Allied Air Forces, is to carry the Allied Expeditionary Force to the continent, to establish it there in a secure bridgehead and to build it up and maintain it at a rate which will outmatch that of the enemy.
Zu Deutsch, unsere Aufgabe ist es, zusammen mit den Handelsmarinen der Vereinten Nationen und unterstützt durch die alliierten Luftwaffen, die alliierten Expeditionskräfte zum Kontinent zu bringen, diesen dort einen sicheren Brückenkopf zu gewährleisten und ihn so schnell auszubauen, dass der Feind nicht mehr mitkommt. Admiral Theodor Kranke, Marinebefehlshaber West, trat am 5. Juni seine Inspektionsreise nach Bordeaux an, berichtete dem OB West jedoch vorher noch, dass wegen der groben See die Vorpostenboote ihre Stützpunkte nicht verlassen können, weshalb die Deutschen ihre sonstigen Aufklärungsfahrten am 5. Juni und in der Nacht zum 6. Juni nicht durchführten. Kranke berichtete später auch, nach den vorliegenden Wetterberichten schien eine Invasion in der Nacht vom 5. auf den 6.6. kaum möglich. Ausführung: Ankunft der alliierten Armada. Um 9 Uhr des 5. Juni stach die alliierte Armada, ausgenommen die Forces U und O, in See. Die Gruppen U und O starteten erst um 16 Uhr desselben Tages. Die Fahrt und die Räumung der Minen verlief planmäßig. Nur ein amerikanischer Minensucher sank. Die ersten alliierten Schiffe, die vor der Normandieküste auf die zugewiesenen Positionen vor Anker gingen, waren die USS Bayfield um 2.29 Uhr, 21 Kilometer vor dem Utah Beach, mit General G. Lawton Collins an Bord, und die USS Anken um 2.51 Uhr, 20 Kilometer vor dem Omaha Beach. Nach und nach erreichten auch die anderen 5.300 Schiffe der Invasionsflotte ihre Positionen, wobei die Schlachtschiffe etwa 9.900 Meter und die Zerstörer etwa 4.500 Meter vor der Küste ankern sollten. Viele der an Bord befindlichen Soldaten litten nach stundenlanger Überfahrt in schwerer See unter Seekrankheit. Um 4.15 Uhr begannen die Landungstruppen, in die Landungsboote umzusteigen. Etwa um 4.30 Uhr, 45 Minuten vor der einsetzenden Morgendämmerung, befanden sich die ersten Landungsboote auf dem Weg zu den Stränden Utah und Omaha. Sie hatten mit hohem Wellengang, Strömungen und starkem Seitenwind zu kämpfen, die sie immer wieder vom vorgesehenen Kurs abbrachten. Die Landungsboote mussten daraufhin bei Omaha Beach etwa 17 Kilometer Richtung Strand fahren. Hierbei wurden sie von mit Funk und Radar ausgestatteten Patrouillen und Führungsbooten geleitet. Der US-amerikanische Captain Anthony Duke erinnerte sich an die alliierte Armada.
By God, I'll never forget the feeling of power. Power about to be unleashed. That welled up in me as I viewed the long, endless columns of ships headed toward Normandy.
Zu Deutsch, bei Gott, ich werde niemals das Gefühl der Stärke vergessen, Stärke, die darauf wartete, freigesetzt zu werden, das in mir aufwallte, als ich die langen, endlosen Kolonnen von Schiffen sah, die Richtung Normandie fuhren. Erste deutsche Reaktionen. Das deutsche Gruppenkommando West ließ um 4.35 Uhr Aufklärungspatrouillen auslaufen. Die 5. Torpedobootflottille, die 15. Vorpostenbootflottille und die 38. Minensuchflottille liefen aus der Seine-Mündung aus. Beiderseits der Cotentin-Halbinsel kreuzten die 5. und die 9. Schnellbootflottille. Der Flottillenchef Heinrich Hoffmann verließ mit 3 Booten der 5. Torpedobootflottille Le Havre und befand sich um 5.30 Uhr mit seinen Booten direkt vor den britischen Schiffen vor dem Sword Beach. Hoffmann entschloss sich anzugreifen und ließ 18 Torpedos zu Wasser. Die alliierten Schiffe und die HMS Warspite reagierten sofort mit Ausweichmanövern und konnten den anlaufenden Torpedos entkommen. Nur der norwegische Zerstörer Svenner bekam einen Treffer mittschiffs und sank. Unterdessen hatten die deutschen Boote gewendet und entkamen im Nebel. Eröffnung des alliierten und deutschen Geschützfeuers und Untergang der USS Corrie. Kurz nach 5 Uhr liefen im deutschen Hauptquartier mehr und mehr Meldungen über feindliche Gleiterlandungen im Orne-Gebiet ein. Die alliierten Schiffe bei Utah und Omaha Beach wurden daraufhin von der Küste aus unter Beschuss genommen, weshalb Admiral Dayo, Befehlshaber der Western Task Force Bombardment Group, um 5.36 Uhr, 20 Minuten vor dem geplanten Zeitpunkt, allen Schiffen den Befehl zum Feuern gab. Die Schiffe der Eastern Task Force hatten jedoch noch früher, um 5.10 Uhr, zu feuern begonnen. Der britische Major John Howard, der im Verlaufe der Operation Tonga schon in der Nacht mit Gleitern über der Normandie gelandet war, berichtete über den Schiffsartilleriebeschuss Folgendes.
The barrage coming in was quite terrific. It was as though you could feel the whole ground shaking toward the coast, and this was going on like hell. Soon afterward, it seemed to get nearer. Well, they were obviously lifting the barrage farther inland as our boats and crafts came in. And it was very easy, standing there and hearing all this going on, and seeing all the smoke over in that direction, to realize what exactly was happening, and keeping our fingers crossed for those poor buggers coming in by sea.
Zu Deutsch, das Bombardement war ziemlich schrecklich. Es war, als ob der ganze Boden Richtung Küste bebt, und das ging weiter wie in der Hölle. Kurze Zeit später schien es näher zu kommen. Sie verschoben das Bombardement offensichtlich weiter landeinwärts, als unsere Boote und Fahrzeuge landeten, und es war sehr leicht, als man dort stand und alles vonstatten gehen hörte und den ganzen Rauch in der Richtung sah, zu begreifen, was genau dort geschah, und die Daumen zu drücken für jene armen Kerle, die dort vom Meer her landeten. Holdbrook Bradley, ein Korrespondent der amerikanischen Zeitung Baltimore Sun, der an Bord eines Landungsschiffs zum Omaha Beach fuhr und von diversen Kriegsschauplätzen und Kriegen berichtet hatte, beschrieb das Schiffsbombardement später.
The sound of battle is something I'm used to, but this was the loudest thing I have ever heard. There was more firepower than I've ever heard in my life, and most of us felt that this was the moment of our life.
Zu Deutsch, Kampflärm ist etwas Vertrautes für mich, aber dies, das Eröffnungsbombardement am D-Day, war das lauteste, was ich jemals gehört habe. Dort war mehr Feuerkraft, als ich jemals sonst in meinem Leben vernommen habe, und die meisten von uns fanden, dass das der wichtigste Moment unseres Lebens war. Die Artilleriestellung bei Longue-sur-Mer eröffnete um 5.37 Uhr das Feuer auf den Zerstörer USS Emmons vor Omaha Beach. Die abgefeuerten 10 Schuss verfehlten aber das amerikanische Schiff. Als nächstes Ziel geriet das Schlachtschiff USS Arkansas ins Visier der Batterie. Auch hier konnten keine Treffer verzeichnet werden. Im Gegenzug eröffnete die USS Arkansas um 5.52 Uhr das Feuer auf die Batterie und schoss 130 Schuss auf sie ab, jedoch ohne zu treffen. Als näherliegende Ziele auftauchten, richtete die deutsche Batterie ihre Rohre darauf aus. Alliierte Flugzeuge sollten eine Rauchwand zwischen der alliierten Armada und den deutschen Stellungen legen, um den Deutschen die Sicht zu nehmen. Einige dieser Flugzeuge erschienen um 6.10 Uhr auch am Utah Beach und legten die besagte Rauchwand. Das Flugzeug, das den US-amerikanischen Zerstörer USS Curry verdecken sollte, wurde jedoch vorher von deutscher Flak abgeschossen und konnte deshalb die Rauchwand vor der USS Curry nicht legen. Für einige Momente war die USS Curry deshalb das einzige für die Deutschen sichtbare alliierte Schiff, was dazu führte, dass die deutschen Geschütze ihre Salven auf den amerikanischen Zerstörer konzentrierten. Das Schiff begann zu manövrieren, um den Geschossen auszuweichen, was jedoch gefährlich war, da noch viel von der Wasserfläche vermint war. Der Maschinist Mate G. Gullickson bemerkte:
"All of a sudden, the ship literally jumped out of the water. As the water grates came loose, the lights went out and steam filled the place. It was total darkness, with steam severely hot and choking."
Zu Deutsch: Auf einmal sprang das Schiff buchstäblich aus dem Wasser. Als die Gitterroste herabfielen, ging das Licht aus und Rauch erfüllte die Luft. Es war völlig dunkel wegen des Rauchs, der übel heiß und erstickend war. Das Schiff war mittig auf eine Mine gefahren und begann zu sinken. Gullickson, der zu diesem Zeitpunkt bereits bis zu seiner Weste im Wasser war, berichtete weiter:
"At this time there was another rumble from underneath the ship."
Zu Deutsch: Zu dieser Zeit gab es ein erneutes Rumpeln von der Unterseite des Schiffes. Die USS Curry war zum zweiten Mal über eine Mine gefahren und wurde in zwei Hälften geteilt. Der Kommandant des Schiffes, Lieutenant Commander Hoffman, schickte daraufhin einen unverschlüsselten Hilferuf, um die Besatzung zu retten. Unverschlüsselt deshalb, weil die Situation zu dringend war, um den Hilferuf vorher aufwendig zu verschlüsseln. Viele der Besatzungsmitglieder ertranken oder erlitten Verbrennungen und Erstickungen. Andere jedoch, so auch Gullickson, konnten von Schiffen und Rettungsbooten aufgenommen und gerettet werden, woraufhin sie, sofern sie verletzt waren, nach England gebracht und dort behandelt wurden. Um 6.30 Uhr, 30 Minuten nach Sonnenaufgang, begannen die Landungen am Utah und Omaha Beach. Die vor der Küste liegenden Schiffe stellten ihren Beschuss kurz vorher ein und verlegten teilweise ihre Ziele weiter ins Hinterland, um die Soldaten an den Stränden nicht zu gefährden. Ian Mitchie, ein Soldat der Royal Navy, der sich an Bord des britischen Kreuzers HMS Orion befand, berichtete Folgendes:
"Our shooting was very good and direct hits were soon being recorded. We scored 13 direct hits on the battery before shifting target."
Zu Deutsch: Unser Beschuss war sehr gut und wir konnten schnell direkte Treffer verzeichnen. Uns gelangen 13 Treffer auf die Batterie, bevor wir das Ziel wechselten. Die Batterien in Longue-sur-Mer, Pointe-du-Hoc und anderen Stellen wurden durch die Schiffsartillerie nur geringfügig beschädigt, aber nicht zerstört und sind teilweise noch heute vorhanden. In Stephen E. Ambruses Buch D-Day wird zu einem Bericht der Royal Navy aufgeführt:
"An official report from the Royal Navy admitted that no serious damage either to the concrete structures or the guns in the strong points was achieved, but pointed out that the shelling effectively neutralized their positions by terrifying the enemy personnel in them and by preventing them from manning their weapons and firing on the troops during the landings."
Zu Deutsch: Ein offizieller Bericht der Royal Navy gab zu, dass kein großer Schaden den Betonbunkern oder den Kanonen in den befestigten Stellungen zugefügt werden konnte, hob jedoch hervor, dass der Beschuss die feindlichen Positionen effektiv durch die Zermürbung der Besatzungen ausschalten und sie vom Bedienen ihrer Waffen sowie dem Beschuss der Landungseinheiten abhalten konnte. Dies war laut Ambrose allerdings eher Wunschdenken, denn diverse deutsche Geschützbesatzungen konnten ihre Stellungen erneut bemannen, nachdem die Schiffe die Küste unter Beschuss genommen hatten. Die Batterien konnten allerdings aufgrund der alliierten Vorkehrungen, wie beispielsweise dem Einsatz von künstlichen Rauchwänden, keine oder nur wenig Ziele ausmachen und gezielt beschießen. Die deutschen Batterien wurden meist mit anderen Mitteln ausgeschaltet. So wurde die Artilleriebatterie bei Merville im Verlauf der Operation Tonga von britischen Fallschirmjägern zerstört. Gleiches versuchten US-amerikanische Ranger-Einheiten bei der Batterie am Pointe du Hoc, die allerdings nach der Eroberung des Geländes feststellen musste, dass die Geschütze weiter ins Hinterland verlegt worden waren. Nach kurzer Suche konnten einige Ranger die Geschütze jedoch unbewacht im Hinterland finden und unschädlich machen. Der Artikel Seekrieg während der Operation Overlord wurde von Phantomkommando am 21. Juli 2006 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Seekrieg während der Operation Overlord. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.